Herzlich willkommen heute Morgen in der Zionshalle. Wir kommen nun, und ich möchte gleich auch einsteigen, wir kommen nun zu dem Gleichnis dieser kostbaren Perle. Samuel war so nett und hat die Verse bereits gelesen. Matthäus Evangelium Kapitel 13, Vers 15 und 16. Übrigens, ich habe da ein bisschen geforscht, die wahrscheinlich größte Perle, die jemals gefunden worden ist, das war im Jahre 1934 durch einen philippinischen Taucher dort in einem Korallenriff. Diese wiegt knapp 6,5 Kilo und hat eine Länge von ungefähr 24 Zentimeter. Also, das ist eine Perle. Hä? Und die kostet, sage und schreibe, 40 Millionen Dollar. Und die gehörte, die heißt übrigens die Perle Alas, ist ja der arabische Name für Gott, und die gehörte dementsprechend auch einem arabischen Scheich oder Fürst. Aber der hat dann seinerzeit diese Perle einem amerikanischen Forscher geschenkt, weil dieser den Sohn des arabischen Fürsten gesund gemacht hatte. Und der amerikanische Forscher hat dann diese Perle mitgenommen und in den USA, in New York, in ein Museum abgegeben. Und die haben es dann dort ausgestellt und da kann man sie wohl besichtigen. Zu Menschen, die einem etwas Besonderes bedeuten oder die man speziell loben möchte, vielleicht für eine gute Arbeit, sagt man ja auch manchmal, ah, du bist eine Perle. Am letzten Donnerstag hat der Thomas, mein Bruder, er hat im Rahmen der Gebetsstunde den Gottesdienst bekannt gegeben und das Thema, und dann sagte der doch, wie er so ist, von der Kanzel, ja, und am kommenden Sonntag spricht der Norbert über seine Frau. Und dann hörten alle auf und dann meinte er, ja, weil sein Thema lautet die kostbare Perle. Das stimmt zwar, das ist sie mir schon wert, von ganzem Herzen, aber das Thema ist doch ein bisschen anders. Elke, du verstehst das, ja? Kein Problem. Vielleicht, um nochmal in Erinnerung zu rufen, in dem vorhergehenden Gleichnis, das war ja das Gleichnis von dem Schatz und Acker, da hatten wir gesagt, der Schatz, das ist ein Symbol für Israel und Jesus sagt es ja selber, der Acker ist diese Welt. Also der Schatz, das ist das jüdische Volk, das gläubige jüdische Volk, mitten in der Welt, das gläubig gewordene Israel mit dem Land Israel, zukünftig im messianischen Reich, mitten in dieser Welt. Aber damals, als der Herr Jesus das erste Mal kam, hat er diesen Schatz, der ein Bild ist für das messianische Reich, verborgen gehalten, man kann auch sagen, zurückgestellt. Warum? Aus dem einfachen Grund, weil er zunächst die ganze Welt, den ganzen Acker kaufen wollte. Ja, das war das Motiv. So ist das messianische Reich verschoben, verborgen, zurückgestellt worden und zwischenzeitlich ist die Gemeinde aus dieser Welt, aus dem Nationenmeer gerettet worden. Und wenn der Herr dann eines Tages zurückkommt, dann wird er auch den Schatz heben. Und das wird nun in einem anderen Gleichnis dargelegt, wie das geht, nämlich in dem Gleichnis der Perle. Ich hoffe, Sie nicht zu enttäuschen, weil meistens, ich bin mir dessen schon bewusst, meistens wird es anders ausgelegt, aber ich spreche hier nach meiner Erkenntnis, das ist wahrlich nicht die größte, das will ich nicht behaupten, überhaupt nicht, aber ich werde es auch nachher anwenden auf uns noch, also keine Sorge. Ja, das werden wir schon noch tun, da werden wir zu kommen. Aber zuerst, ich sage immer, die erste Geige muss die erste bleiben. Machen wir nicht die zweite Geige zur ersten. Ja, das gehört sich nicht. Und darum glaube ich, das Gleichnis der Perle, da geht es einen Schritt weiter. Diese Perle, diese kostbare Perle, die ein Kaufmann sucht und findet, sich sozusagen erwählt, für die er alles gibt, das ist in diesem Zusammenhang der Gleichnisse über das Himmelreich, über das messianische Reich, ein Bild für die Erlösung des Überrestes Israel aus dieser Welt. Der Schatz im Acker, deutet uns die erste Ankunft Jesu, das messianische Reich, das verborgen ist. Die Perle ist die Sammlung Israels am Ende der Tage inmitten der großen Trübsal. Und dann folgt das Fischernetz. Das ist ja das nächste Gleichnis, das wir dann auch behandeln müssen. Das ist das Gericht während der großen Trübsal, die Apokalypsis. Und am Ende der großen Trübsal, wo dann entschieden wird, wer kommt in das Reich und wer nicht. So, damit wir jetzt aber nicht einfach sagen, ja Norbert, du stehst jetzt da und du sagst doch so einfach so von oben herab, so diese Perle, das bedeutet Israel. Es ist ja immer gut, wenn wir versuchen, Bibelstellen, Aussagen zu beleuchten im Kontext der Bibel und auch in dem Sinn, was sagen andere Bibelstellen zu einem oder zu diesem gleichen oder selben Thema. Und das möchte ich machen und das gibt uns dann auch schon eine gewisse Antwort. Also wir lesen, wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und jetzt wollen wir uns einfach mal fragen, in welchem Zusammenhang denn Perlen in der Heiligen Schrift erwähnt werden. Dann haben wir ja schon mal einen Ansatz zu einer Antwort, wer was mit dieser Perle gemeint ist. Ohne Zweifel stellt dieser Begriff Perle eine Verbindung zu Israel her. Da gibt es meines Erachtens viele verschiedene Verse. Es gibt ein ganz heikles Wort, ja, das ist wirklich so ein richtig heißes Eisen, könnte man fast schon sagen. Matthäus Kapitel 7, Vers 6. Da sagt der Herr einst seinen Jüngern, gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Das ist harte Kost. Was sagt der Herr Jesus? Er sagt, das Heilige und die Perlen, ihr Lieben, die identifiziert er mit den gläubigen Juden, die an ihn und an das Reich glaubten. Das waren die Jünger, das waren die Apostel und noch viele andere Jünger in Israel, die sich dazu zählten. Und die hatten eine Botschaft des messianischen Reiches. Das war, wenn ich mal so sagen darf, die Perlenbotschaft, ja? Und nun, ja, diese Perlen, die Israel besitzt, ich möchte das mal so sagen, Römer Kapitel 9, Vers 4, da haben wir so eine Kette, stellen Sie sich das mal vor, so eine Kette mit 6 Perlen, mit 6 Perlen. Ja, da haben wir die Perlen des jüdischen Volkes, nämlich ihnen gehört erstens, erste Perle, die Sohnschaft, zweite Perle, die Herrlichkeit, dritte Perle, die Bündnisse, dann die Gesetzgebung, die Gottesdienste und die Verheißungen. Das ist alles Israel gegeben. Und das ist so eine Perle an der anderen. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Und ich sagte ja, diese Perlen werden identifiziert mit den Jüngern und ihrer Botschaft. Das waren Juden. Und nun erwähnt der Herr Jesus aber auch noch Hunde und Schweine. Und er sagt seinen Jüngern, die die Perle haben, bringt die Perle nicht den Hunden und den Schweinen. Werft sie nicht den Hunden vor und den Schweinen, damit die das nicht zertreten und euch zerreißen. Ja, in der Bibel, was sind denn da Hunde und Schweine? Also vom Gesetz her eindeutig waren das unreine Tiere. Hunde und Schweine waren unreine Tiere und das war immer ein Bild für Nichtjuden. Ja, seien Sie nicht enttäuscht. Wenn ich jetzt sagen würde, Sie, lieber nicht. Naja, gucken wir mal zwei Kapitel weiter. Zwei Kapitel weiter, schlagen Sie die Bibel mal auf, so zack, zack. Drei Seiten weiter. Kapitel 15, da haben wir die Begegnung des Herrn Jesus mit der kananäischen Frau und die möchte da ein Wunder erleben. Ihre Tochter ist krank, besessen und der Herr soll sie heilen. Und da sagt Jesus ihr in Vers 24, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Steht das da oder nicht? Steht da. Und dann sagt er nachher in Vers 26, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Damit meint er die kananäische Frau, das war keine Jüdin, das war eine Heidin. Aber dann sagt die Frau natürlich, ja, aber die Brotkrümel, die da vom Tisch fallen, die sind doch für die Hündlein. Da sagt er, ja, selbstverständlich. Und er hat so einen Glauben in Israel kaum gesehen und er heilt das Kind dieser Frau. Aber wir sehen, Hunde sind in der Bibel ein Bild für die Nationen, Völker außerhalb Israels. Jesus will zu diesem Zeitpunkt seinen Jüngern noch sagen, was er ja auch an anderer Stelle tut, geht nicht zu den Nationen, geht nicht zu den Heiden, geht nicht zu den Hunden und zu den Schweinen. Werft ihnen nicht eure Kostbarkeiten vor. Die Botschaft des messianischen Reiches gehört zuerst dem jüdischen Volk. Denn sie, die Nationen, die Hunde und Schweine, sie werden eure Botschaft über die Herrlichkeit des messianischen Reiches nicht verstehen. Im Gegenteil, sie werden es zertreten und sie werden euch aus Neid zerfleischen. Wir sehen also, dass der Gläubige Teil Israels mit Perlen identifiziert wird und diese Jünger damals mitten im jüdischen Teil Israels, wo die meisten nicht glaubten, aber diese jüdischen Jünger damals, die an Jesus glaubten, die stehen für diesen Überrest. Ein anderes Bild ist das Hohelied. In Hohelied haben wir zwei Personen, die die Hauptrolle spielen, ein Bräutigam und eine Braut. Ist es so? Der Bräutigam, das ist der Salomo und die Braut, das ist die Schulamit. Braut und Bräutigam bezogen auf Israel, das ist nämlich ein wunderschönes Bild übrigens für den herrlichen Gott und sein jüdisches Volk, Braut und Bräutigam. Und da heißt es im Hohelied Kapitel 1, Vers 10 so wunderschön, deine Wangen sind lieblich in den Kettchen, dein Hals in den Perlenschnüren. Also auch die Braut Salomos und übertragen, das Verhältnis Israels zu ihrem Gott wird beschrieben mit Perlen. Und dann noch etwas Weiteres, etwas Drittes, das zukünftige Jerusalem. Das zukünftige neue Jerusalem, das auf die Erde kommen wird, das ja auch als Braut des Lammes beschrieben wird, hat 12 Perlentore. Und diese Perlentore, diese 12 Perlentore, werden unzweifelhaft und eindeutig identifiziert mit den 12 Stämmen Israels. Wir dürfen das lesen. Offenbarung Kapitel 21, Vers 12, da heißt es über das neue Jerusalem, und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel. Engel stehen ja auch oft in Bezug des jüdischen Volkes. Und Namen darauf geschrieben, welche die der 12 Stämme der Söhne Israel sind. Also die Perlentore werden in Verbindung gebracht der 12 Stämme Israels. Vers 21, und die 12 Tore waren 12 Perlen. Jedes einzelne der Tore war aus einer Perle. Und die Straße der Stadt war reines Gold wie durchsichtiges Gold. Ja, jetzt hat das natürlich auch ein Fundament gehabt, das neue Jerusalem, und da werden die 12 Apostel erwähnt. Das ist vollkommen richtig, denn Gemeinde Jesu ist ja auf den Grund der Apostel und Propheten gebaut. Aber es ist auch da interessant, dass da 12 Apostel erwähnt werden, und das sind wiederum 12 jüdische Apostel. Und wer fehlt da? Da fehlt der Apostel Paulus, der Nationenapostel, wie er sich selber nennt. Ja, also wir sehen immer diese Verbindung zum jüdischen Volk. Jesus spricht in den Geheimnissen des Himmelreiches noch gar nicht über Gemeinde. Das muss man einfach wissen. Warum nicht? Haben wir dafür einen Beweis? Ja, selbstverständlich. Epheser Kapitel 3, da steht das ganz deutlich. Ich habe das schon oft erwähnt. Gemeinde war noch ein Geheimnis, das erst dem Apostel Paulus und den anderen Aposteln nach Pfingsten offenbart worden ist. Also war es vorher noch nicht da. Ein Geheimnis, ja, ist ein Geheimnis, bis es offenbart wird. Und das war in Epheser Kapitel 3 der Fall. Daher hat die Gemeinde aus den Nationen auch andere Bezeichnungen als Perlen. Sie finden viele Bezeichnungen für die Gemeinde Jesu, aber das Wort Perle werden Sie nicht finden. Es ist Tempel des Heiligen Geistes, Haus Gottes, Lichter, Zweige aus dem wilden Ölbaum, Glieder des Leibes Christi und so weiter und so fort. Da kann man noch sehr viel mehr sagen, aber Perlen nicht. Und darum sollten wir, das ist eben wichtig, wir sollten die Gleichnisse in dem Kontext sehen, in dem Jesus lebte, wirkte und sprach. Er sprach über das jüdische Volk, er sprach zum jüdischen Volk, er sprach von dem messianischen Reich, dem Himmelreich, das von Gott vom Himmel auf dieser Erde regiert wird, wenn Jesus gegenwärtig ist. Das Himmelreich ist mitten unter euch, mit seiner Person. Auf dieser Erde hängt das zusammen. Jetzt ist es verborgen, wenn er wiederkommt, dann ist es wieder da. Dann bringt er es. Und in den Geheimnissen, in diesen Gleichnissen des Himmelreiches, spricht Jesus über die Entwicklung dieses Reiches während seiner Abwesenheit. Wie es sich entwickelt, hauptsächlich dann auch noch in der Offenbarung, damals bei seiner ersten Ankunft, dann auch wieder bei in der Offenbarungszeit, wenn er zurückkommt, wie es sich eben da entwickeln wird. Jetzt mache ich einen Einschub. Hier dieses Buch, kennen Sie das? Sollten Sie unbedingt kaufen. Nee, wirklich. Dieses Buch heißt, wir haben es am Büchertisch, das Navi Gottes ist von Eberhard Platte. Es ist sehr grafisch auch, sehr schön aufgemacht. Und der zeigt, also wenn Sie das gelesen haben, werden Sie ein ganzes großes Stück, wenn Sie es nicht schon alles wissen sollten, aber dann werden Sie ein Stück weiterkommen, auch finde ich, in der Erkenntnis oder auch in der Unterscheidung, zum Beispiel Nationen, Israel und Gemeinde, habe ich jetzt hier zufällig aufgeschlagen, Evangelium des Reiches, Evangelium der Gnade, da gibt es Unterschiede. Ja, das muss man wissen. Wenn wir alles über einen Kamm scheren, ihr Lieben, dann kommen wir nicht weiter. Dann haben wir einen Knusch. Also, ich empfehle Ihnen das wirklich. Wir haben es ausliegen. Also, es ist ein ganz tolles Buch mit viel Grafik und viel Erklärung. Und es lässt sich auch ganz leicht lesen und schnell lesen. Das haben Sie praktisch an einem Nachmittag schon durch. Und dann könnte es so sein, dass Sie manches viel besser verstehen und dann auch immer mal wieder nachschlagen können. Darum empfehle ich Ihnen das. Also, die Gleichnisse betonen, besonders die zwei letzten Gleichnisse betonen, den hohen Wert für Gott des messianischen Reiches, des erlösten, erretteten Israel, das aber im Moment verborgen ist. Das nächste, was ich sagen möchte, ist, der Herr kommt, um dies zu suchen, diese Perle. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte. Das fällt ja direkt auf, wie gezielt dieser Kaufmann sucht, oder? Das Himmelreich ist gleich einem Kaufmann, der hingeht und schöne Perlen sucht. Und als er eine sehr kostbare gefunden hat, erwählt er sich diese, die kann selber gar nicht dafür. Da erwählt er sich diese eine Perle. Das liegt in seiner Macht, in seiner Souveränität. Das ist also eine Auswahl. Liebe Geschwister, der Herr wird sich eines Tages an seinem großen Tag aufmachen und diese Perle gezielt suchen und sich auserwählen. Der Schatz war Israel als Volk, in das Jesus damals das erste Mal kam. Auf den Acker. Der Acker ist die Welt, die von Jesus auch erkauft wurde. Die ganze Welt hat Gott geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Die Perle ist der gläubige jüdische Überrest Israels, der am Ende der Tage mitten aus dem Nationenmeer heraus erwählt wird, gesucht und gerettet wird. Perlen kommen ja ursprünglich aus dem Meer, zumindest die echten Perlen. Es gibt Klinker oder Klunker oder wie sagt man? Ja? Nee, Klinker nicht, nee, Klinker ist was anderes. Klunker, Imitationen, von denen reden wir nicht, wir reden von echten Perlen und die kommen ja eigentlich aus dem Meer. Und man sagt ja, Perlen entstehen einmal durch einen immensen Druck, durch einen hohen Druck. Und andererseits entstehen Perlen durch einen Fremdkörper, der sich in dieser Muschel festsetzt. Und dann hat die Muschel Schmerzen. Und aus diesen Schmerzen heraus, sie sondert dann so ein Sekret ab, das umschließt das, und aus diesen Schmerzen heraus entsteht dann eine Perle. Und da gibt es Riesenmuscheln, und da gibt es große Perlen. Die ich am Anfang erwähnte, war so eine Riesenmuschel. Israel wird am Ende dieser Tage, mitten im Nationenmeer, unter großen Druck kommen. Zweitens, in diesem jüdischen Volk wird sich am Ende der Tage ein Fremdkörper einnisten. Sie können sich vorstellen, was ich meine. Einmal der große Druck. Jeremia Kapitel 30, Vers 7 sagt das so zutreffend klassisch. Wehe, denn groß ist jener Tag ohnegleichen und es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob, doch er wird aus ihr gerettet werden. Aus dem Druck, aus der Not, aus den Nationenmeer, aus der Trübsalszeit, Drangsalszeit, Bedrängnis herausgerettet. Und das sagt Jesus auch mit etwas anderen Worten, aber er sagt das Gleiche im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, Vers 22. Matthäus 24, 22. Und wenn jene Tage nicht verkürzt werden würden, die Tage der Trübsal, auf 3,5 Jahre verkürzt, so würde kein Fleisch errettet werden. Aber jetzt kommt es. Aber um der Auserwählten willen, eine köstliche Perle, die er sucht und als er sie gefunden hat, sich erkauft. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Also Israel kommt unter großem Druck, endzeitlichen Druck, und da wird die kostbare Perle, der jüdische Überrest, produziert, und in Israel wird sich ein Fremdkörper einnisten. Ja, bekannter Vers, 2. Thessalonicher 2, 4, da ist, wie ich das verstehe, über den zukünftigen Antichristen die Rede. Der Gesetzlose, bezieht sich ja auch auf Israel, die das Gesetz haben. Der Sohn des Verderbens. Und da heißt es in Kapitel 2 vom 2. Thessalonicher Brief in Vers 4, ich lese nur den zweiten Teil, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, als sei er Gott. Das ist der große Fremdkörper. Im Tempel, mitten im jüdischen Volk. Wenn der Herr dann aber zurückkommt, das sagt er uns in Matthäus Kapitel 24, Vers 30 und dann auch Vers 31, wenn der Herr zurückkommt, dann sendet er seine Engel aus und die rufen dann oder die sammeln dann seine Auserwählten und bringen sie nach Jerusalem vor den Thron der Herrlichkeit Jesu Christi. So, diesbezüglich ist es sicherlich nicht ohne Bedeutung, dass gerade das erste Tier, der sogenannte, wie sollen wir ihn nennen, der sogenannte antichristliche Diktator, Weltdiktator, ja, das erste Tier aus der Offenbarung, Kapitel 13, wo kommt das her? Ich sah ein Tier aufsteigen aus dem Meer. Aus dem Meer. Offenbarung, Kapitel 13, Vers 1. In dieser Zeit wird der Herr sich aufmachen, um Perlen und eine besonders auserwählte Perle zu suchen. Und vor diesem Tier, das aus dem Meer kommt und welches das Meer regiert und in welchem sich dann auch Israel befindet, einmal das Land Israel ist umgeben vom Völkermeer. Und dann gibt es noch viele, viele Juden, die sich im Völkermeer tatsächlich auch noch außerhalb Israels befinden. Und der Herr wird hingehen und sich diesen erwählten, auserwählten Teil erlösen. Also ich stelle mir das so vor, wenn ich das so mal ja, zeigen kann. Die große Trübsal beginnt. Wir gehen davon aus, dass die Gemeinde vorher entrückt ist. Da gibt es auch andere Meinungen, die lassen wir stehen. Aber sicherlich vor der allergrößten, schwierigsten Trübsalszeit wird die Gemeinde nicht mehr auf Erden sein. Die Trübsalzeit beginnt und nimmt ihren Verlauf. Jetzt steht das Lamm Gottes auf, der Löwe aus Juda, und öffnet die sieben Siegel. Das Weltenmeer und das Nationenmeer wird in dieser Zeit unruhiger. Die Bedrängnis nimmt zu, die Ratlosigkeit nimmt zu und die Angst nimmt zu. Das haben wir ja schon ein bisschen, ne? Die ganze Welt hat Angst vor so einem kleinen Viech. Aber das ist das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat in seiner Endzeitrede in Lukas 21, Vers 26, Vers 25, 26, hat er darüber gesprochen, und da hat er unter anderem gesagt, indem die Menschen vergehen vor Furcht der Erwartung der Dinge, die über den ganzen Erdkreis kommen sollen. Alles hat ja so seine Vorschatten, seine Vorläufer. Aber damit will Gott uns etwas sagen. Achtung, Leute, ich sag euch mal, wo es hingeht, wenn es jetzt auch noch nicht so weit ist. Aber da geht schon ein rotes Lämpchen an. C.S. Lewis hat einmal gesagt über die Katastrophen, sie sind das Megafon Gottes, um eine taube Welt aufzuwecken. Er ist immer noch der Regierende. Und heute haben wir so ganz plastisch, haben wir vor Augen und wir erleben das mit, wie tatsächlich die ganze Welt Regierende und Nichtregierende bis zum kleinsten Mann und Frau auf der Straße, wie die ganze Welt in Furcht gerät, in Angst gerät vor Dinge, die über den ganzen Erdkreis kommen. So ein Virus oder so eine Epidemie oder dergleichen, ja. Und das wird ja auch gesagt über die letzte Zeit, dass das dann eben zunehmen wird. Ich bin jetzt von Holland gekommen letztes Wochenende und ich habe noch nie so viele Asiaten, sieht man immer wieder so, aber ich habe nie so viele Europäer gesehen mit Mundschutz. Ja, tatsächlich. Die Angst ist da. Wie heißt es in einem Lied? Ohne Gott geht es in die Finsternis, ohne Gott geht es in die Dunkelheit. Ohne Gott macht die Angst sich breit, ne? Ohne Gott geht es in die Dunkelheit, ohne Gott macht die Angst. Kennen Sie das Lied? Es ist genau so. Es ist genau so. Die Welt hat Angst. Dann kommt das Tier aus dem Meer, es geht weiter, die Siegel werden gebrochen. Das Tier kommt aus dem Meer, regiert diese Welt unter der Macht Satans. Und dann passiert etwas Außergewöhnliches, und darum habe ich Samuel gebeten, das zu lesen aus der Offenbarung Kapitel 7. Auf einmal, da sind vier Engel, die haben die Macht über die Winde. Haben wir jetzt auch erlebt, ne? Was so ein Wind alles machen kann. Ich kam von Holland zurück und auf dem Weg zum Flughafen, da kriegte ich dann Bescheid per SMS: Herr Lied, hier meldet sich die Swiss, Ihr Flug ist annulliert. Bumm, fertig, aus. Ja, kannst nichts mehr machen. Tag später fliegen. Es gibt Engel, die sind über Feuer gesetzt, es gibt Engel, die sind über Winde gesetzt. Und Winde können ganz schön Schaden zufügen, und das nimmt anscheinend auch in der letzten Zeit sehr zu. Und da werden aber diese vier Engel, die kriegen plötzlich einen Stopp zugerufen, einen göttlichen Befehl: Halt, Stopp, fügt dieser Erde noch keinen Schaden zu, bis die Erlösten, die Auserwählten an ihren Stirnen versiegelt sind, also bis sie den Heiligen Geist bekommen und gerettet werden. Offenbarung 7, Vers 3, beschädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegeln. Und das sind die 144.000. Wie ist es möglich, dass dieses Israel nun in seinen Besitz kommt? Das ist eigentlich der dritte Punkt, weil der Herr den Preis bezahlt hat. Der Herr hat den Preis bezahlt. Er ging hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Er fand eine kostbare Perle, die erwählt er sich. Und das sehen wir bei den 144.000. Die sind einfach erwählt, das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Die sind einfach erwählt, und da geht der Herr hin und dann sagt er, die werden jetzt versiegelt, die werden herausgerettet, mitten aus dieser Drangsalszeit. Er hat das bezahlt, er hat auch diese bezahlt mit seinem teuren Blut. Das geht nicht einfach so. Die werden nicht einfach so errettet. So, jetzt rette ich euch mal. Nein, das Lösegeld ist alles, was er hat, sein ganzes Leben. Sein ganzes Leben dass der Sohn Gottes als ewiger Gott, er wurde Mensch und er gibt sein Leben für diese Welt, für das jüdische Volk. Und das kommt auch zum Tragen für den Überrest des jüdischen Volkes am Ende der Tage. Es gibt einen so schönen Bibelvers, der ist wie Balsam für die Seele. Wie Balsam für die Seele, wenn man mal so richtig Not hat und betrübt ist und man schlägt die Bibel auf und man stößt auf diesen Vers oder man hängt sie sich denn vielleicht mal an den Kühlschrank oder was. Und dann Jesaja 43, 4, da sagt Gott zu seinem Volk Israel, zu den Gläubigen, die sich an ihn klammern, verzweifelt an ihn klammern, weil du teuer bist. Weil du wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. Ist er nicht herrlich? Also für mich ist das wie Balsam, darum muss ich nochmal lesen. Weil du teuer bist, weil du wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. Dieses Erkauftsein durch das Blut des Herrn Jesus, durch alles, was er gegeben hat, sein ganzes Leben, das werden zunächst einmal ganz speziell als Sondererwählte diese 144.000 erfahren. Und das finden wir auch in der Offenbarung Kapitel 14 dann. Da besingen und bejubeln die das nämlich in einem Lied. Und da sagen diese 144.000 ja selber, oder es wird über ihnen gesagt, Offenbarung Kapitel 14, Vers 3, ich lese da auch den zweiten Teil nur. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, jetzt kommt es, die von der Erde erkauft sind. Also quasi aus dem Weltenmeer erkauft. Er ging hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Und dann eine zweite Stelle im selben Kapitel, Offenbarung Kapitel 14, Vers 4, da heißt es dann, ich lese auch den letzten Satz nur. Diese 144.000 sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Ja, das hat der Sohn Gottes gemacht. Er hat sie sich erwählt, er hat für sie den Preis bezahlt. Und jetzt sagt Gott, komm, die nehmen wir. Aber das sind nur die Erstlinge. Wo Erstlinge sind, das weiß jeder Gärtner wahrscheinlich oder jeder Landwirt, ja. Wo es Erstlinge gibt, da gibt es auch Zweitlinge, Drittlinge, da ist die Ernte noch nicht vorbei, da geht es weiter. Und diese 144.000, das sind nur die Erstlinge. Danach kommen ja noch viele, wir haben es gelesen in der Offenbarung Kapitel 7, aus allen Stämmen, Völkern, Kulturen, Sprachen und so weiter, die dann auch noch gerettet werden. Und diese, all die Erlösten aus der Offenbarungszeit, aus dem Weltenmeer, aus der Drangsalszeit, aus der Zeit des Antichristen, des Fremdkörpers, all diese Erlösten dann sind insgesamt diese kostbare Perle. So. Aber Gott sucht auch dich. Gott sucht auch dich. Selbstverständlich dürfen wir das Gleichnis natürlich auf die Gemeinde legen. Sie ist ja auch aus diesem Meer der Welt erlöst. Stimmt es nicht? Wir, die wir hier sitzen, ja, wir kommen von überall her. Die Gemeinde Jesu als Körperschaft unseres Herrn Jesus Christus, die kommt aus der ganzen Welt, aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen und so weiter. Ja, wie die nachher in der Offenbarung. Und wir sind auch errettet aus dem Weltenmeer. Wir sind auch erwählt, wir sind auch erkauft, aber da mussten wir dann dazu Ja sagen. Oben auf dem Zionshallendach haben wir es stehen, Gott sucht dich. Gott sucht dich. Aber nicht wie ein Polizist, die Polizei sucht dich oder der Staatsanwalt. Ja? Der Staatsanwalt sucht dich. Nein, hier sucht dich Gott. Um dich zu retten. Das ist ganz was anderes. Nicht um dich zu verfolgen und dann ab Er sucht, um zu retten. Zunächst einmal, ja? Das ist ja schon, seitdem die Welt existiert, seit Adam und Eva, seit dem Sündenfall, da geht Gott in den Garten und was stellt er die Frage nach dem Sündenfall? Adam, wo bist du? Gott sucht dich. Jetzt am Wochenende, am Freitag, waren ja diese evangelistischen Brüder und Schwestern unterwegs, haben das Evangelium verbreitet. Es ist ja sehr mutig und es ist so schön, dass Gott, das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür und eine Aufgabe der Gemeinde Jesu, dass Menschen hingehen, die Gott sendet. Dafür existiert Gemeinde, Missionswerke, weil durch uns sucht Gott, ja? Durch uns sucht Gott und will die Menschen erreichen. Mit der Liebesbotschaft. Und da war ein Bruder, der erzählte mir, wie er da, oder erzählte anderen auch, wie er da eben da seine Büchlein oder was es waren, seine Schriften verteilte. Und da war eine Person und die sagte dann fast wohl erschrocken, steht da was von Gott drin? Und dann sagt er, du stehst da drin. Er sagt, was? Ich stehe da drin? Ja, du bist ein Sünder. Oh, ja, ja gut, dann nehme ich das mal und lese das. Hat er gut geantwortet, oder? Gott sucht dich. Lässt du dich gebrauchen, dass andere gefunden werden? Heute Morgen bekam ich von Johannes Vogel übrigens, eine Kurzbotschaft, 10 Minuten, über Gott, der Wunder tut. Ich sagte, ich habe sie mir angeschaut, mir die Zeit genommen, gesagt, jetzt gucke ich mir das an, jetzt höre ich mir das, passt so schön in die stille Zeit, ja, wie man so sagt. Dann habe ich mir die Botschaft angehört, so gut. Ich habe sie dann weitergeleitet an andere Freunde. Eine so erquickende und auch ermutigende, aber auch evangelistische, aber auch persönlich ermutigende Botschaft über den wunderbaren Gott in Jesus Christus. Herrlich, herrlich. Gott sucht dich. Er hat tausende von Wege, tausende von Mitteln. Auch jetzt Livestream, ja, und das, was wir hier tun. Gott sucht ja die anderen Menschen. Gott ist hinter uns her. Aber er ist nicht hinter uns her, um uns zu verdammen, sondern um uns zu retten. Aber leider laufen die Menschen so viele vor ihm weg und verstecken sich, wie die Muscheln oder diese Perlen in den Korallenriffen manchmal, so ganz versteckt. Die Menschen verstecken sich. Und als ich bei diesem Punkt war, da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich der Grund, warum Menschen vor Gott weglaufen? Sich verstecken. Jetzt könnte man viel darüber sagen, viele Gründe anführen. Sie haben sicherlich noch selbst andere Argumente, aber ich habe jetzt mal so drei rausgesucht. Der erste Grund, warum Gott oder warum der Mensch sich von Gott nicht finden lassen will, ist, er hat das Gefühl, wertlos zu sein. Er hat das Gefühl, wertlos zu sein, tatsächlich. Solche Menschen kapseln sich ab, wie so eine Perle. Wie so eine Perle, die selbst nicht weiß, wie wertvoll sie eigentlich ist. Sie fühlen sich nicht wert, sie fühlen sich nicht angenommen, sie fühlen sich nicht kostbar. Sie sagen, was hab ich schon zu bringen? Ich bin doch unwert für den Himmel, mich kann man sowieso nicht gebrauchen. Was hätte der Herr da von mir? Mein Leben ist verkorkst, mein Leben ist verschmutzt, unansehnlich, mich liebt auch keiner. Ich meine, das ist ja schlimm. Das soll es ja doch sehr viel geben, dass Kinder so aufwachsen in ihren Familien, nicht wahr? Dass sie einen Vater haben oder eine Mutter oder vielleicht auch beide, die immer nur von Kind auf immer nur sagen, du bist nicht zu gebrauchen, ja? Hätten wir dich doch nicht gekriegt, ne? Hast schon wieder alles verkehrt gemacht, was sollen wir mit dir überhaupt? Immer nur so negativ, ja? Und so wachsen Leute auf. Manchmal werden die heute 80, 85. Kürzlich sagte mir das noch eine Frau. Sie sagt, ich bin von meinem Vater ja nur geschlagen worden. Ich war immer unwert, immer unwert. Ja, und wenn die groß werden, dann fühlen die sich auch so. Was bin ich denn überhaupt wert? Nix. Mach's alles nur kaputt. Da habe ich mir gedacht, das Schlimmste, was ein Mensch tun kann, wenn ich das so jetzt sagen darf, das Schlimmste, was du tun kannst, ist, wenn du bei dir selber stehen bleibst und bei dem, was andere über dich sagen oder denken. Wenn du dabei stehen bleibst, ist das Schlimmste. Du musst hinhören, was hat denn der Allmächtige über mich zu sagen? Das ist ja ganz anders. Was sagt er denn über mich? Und jetzt kann ich nicht anders, und da möchte ich einfach diesen Bibelvers, den wir ja einfach auf Israel angewendet haben, den möchte ich aber gerne auch auf uns anwenden. Und vielleicht, Sie schauen jetzt Livestream, vielleicht haben Sie so eine Phase, so eine entmutigte Phase. Sie sind enttäuscht von sich selbst. Enttäuscht von sich selbst. Nutzlos, wertlos, was bringe ich denn? Und das steigt in Ihnen auf. Von anderen wird es vielleicht auch noch bestätigt. Gibt es in Ehen ja auch. Aber gut, ich lese jetzt nochmal Jesaja Kapitel 43, Vers 4. Was sagt dir denn jetzt der Allergrößte? Weil du kostbar bist in meinen Augen. Wertvoll für mich. Und ich dich lieb gewonnen habe. Ja, besser geht's doch nicht. Hier redet der dreieinige Gott. Drei Dinge. Egal, was andere über dich sagen, egal, was du selber über dich denkst, ich habe dir auch was zu sagen. Weil du wertvoll bist in meinen Augen. Wertvoll bist für mich, kostbar bist und ich dich lieb gewonnen habe. Ich dich lieb gewonnen habe. Das ist, als wenn Gott uns an seine Brust drückt, uns zieht, uns umarmt, an seine Brust drückt und uns eine Perlenkette um den Hals legt. Bleib nicht bei dir selber stehen. Hör auf Gott. Zweitens, Gleichgültigkeit ist auch ein Ding, wodurch Menschen sich manchmal dann verstecken. Eben erwähnten wir die von sich denken, Gott interessiert sich ja nicht für mich. Und jetzt die Gleichgültigen, das sind die, die sich ihrerseits für Gott nicht interessieren. Das sind die Stolzen. Die meinen, die haben Gott nicht nötig, ihr Leben ist ausgefüllt, sie sind beschäftigt, sie benötigen den Herrn nicht. Die wollen ganz einfach in Ruhe gelassen werden. Die wollen ganz einfach in Ruhe gelassen werden. Na, lass mich doch in Ruhe mit dem ganzen religiösen Zeug da. Ich bin gesund, ich habe Kraft, verdiene gut, tolle Familie, eigenes Haus. Oh, interessiert mich Gott. Das war in einem Konfirmationsunterricht. Ich weiß nicht, ob es, ich kann das jetzt nicht beschwören, aber ich meine, es wäre sogar Wilhelm Busch gewesen aus Essen damals, dieser Pfarrer. Der hatte also seine Konfirmanten. Und diese Konfirmanten, die bekommen ja immer einen Vers, einen Konfirmantenvers mit auf den Weg dann am Schluss. Und dieser Pfarrer hat gesagt, damit die das auch besser da hineinkommen in ihren eigenen Vers, hat er ihnen die Aufgabe gegeben, einen kurzen Aufsatz zu schreiben, eigenständig über ihren Konfirmantenvers. Und da war dann ein junges Mädchen, das hatte den Vers aus Johannes 14, 27, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und dann schrieb die in ihrem Aufsatz, ich zitiere, es gibt viele Leute, die machen sich Gedanken und Unruhe über Jesus, als wenn er etwas von uns wollte. Das ist aber ganz unnötig, denn in meinem Spruch sagt ja der Herr Jesus selbst, dass er uns in Ruhe und Frieden lassen will. Und das ist auch gut so, dass er die Leute in Ruhe lässt. Also ich denke mal, die hat was verkehrt verstanden. Gott will uns nämlich nicht in Ruhe lassen. Er will uns beunruhigen. Er will uns sagen, hör mal, du bist ein Sünder, du kannst so nicht vor mir bestehen. Aber ich habe ein Angebot. Ich habe ein Angebot für dich. Lauf nicht weg, wehe uns, wenn Gott uns in Ruhe lassen würde. Wehe uns, wenn er uns in Ruhe lassen würde. Ich habe das auch gelesen bei C.S. Lewis übrigens. Der schreibt, in der Ewigkeit gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott später einmal sagt, dein Wille geschehe. Für die Ewigkeit trifft jeder seine eigene Entscheidung. Und das dritte und letzte ist dann, warum Menschen sich manchmal vor Gott verstecken, das ist die Angst. Die Angst. Nicht wenige haben einfach Angst vor Gott, besonders religiöse Menschen. Die sehen in jedem Stolpern und wenn ihnen die Kaffeetasse mal umkippt oder überschlabbert, das ist eine Strafe Gottes. Sie haben Angst vor dem Gericht, sie laufen ihm davon. Sie haben Angst vor der Aufdeckung ihrer Sünde, ihrer Schuld, vor dem Bekenntnis. Sie meinen, Gott laufe ihnen hinterher, um sie zu strafen. Und sie wissen gar nicht, dass Gott sie sucht, um ihnen zu vergeben, um ihnen Leben zu schenken und sie nach Hause zu holen, wo sie aufgehoben sind. Ich habe dafür ein Beispiel, lachen Sie nicht, aber da habe ich einfach dran denken müssen, als ich mich vorbereitete. Wir haben Kaninchen im Seniorenzentrum. Auf dem Gelände haben wir Kaninchen. Meine Frau ist dafür verantwortlich, ich darf da manchmal ein bisschen helfen. Und das sind schöne Kaninchen, die haben wunderbares, freies Gehege. Und da können die rumhoppeln und tollen. Meine Mutter sagt immer, ach, das ist so schön, wenn ich aus meinem Fenster gucke und ich sehe da die Kaninchen, wie die da laufen und springen und so richtig fröhlich sind. Aber wenn es dann Abend wird, dann müssen die in den Stall. Und der ist ganz schön hergerichtet. Das haben zwei Brüder aus der Gemeinde übrigens gemacht, einen ganzen schönen Holzstall. Und dann wird, da kommt da frisches Wasser rein, da kommt frisches Heu rein, die Köttel kommen raus, neues Heu rein. Und dann kommen da Rübli rein und Salat und alles Mögliche, was sie gerne haben. Außerdem sind sie da beschützt, weil würden wir sie jetzt abends draußen lassen, ja, dann käme der Fuchs und würde sie auffressen oder der Marder käme und würde ihnen das Blut aussaugen. Ja? Und darum müssen die rein. Heute ist das nicht mehr so, aber am Anfang war das dann so, da war alles hergerichtet, die Türen waren auf und dann, ja, und was ist jetzt? Nix. Ging nicht rein. Ja, was bleibt einem übrig? Da muss man dann hinterher und komm, hopp, 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 hopp. Ja, und die immer weggelaufen. Immer weggelaufen, hinter einem Stein, in so einem Rohr rein oder ein paar Mal um das Häuschen rum, so immer, man hat fast schon gehört, ja. Hoho, nix wie weg, ich hab Angst, der will mich schlachten. Dabei will man sie ja gar nicht schlachten. Sie sollen in die Obhut kommen, beschützt werden, Genüge haben. Ja, und dann habe ich aber, wenn ich füge das jetzt noch an, weil es einfach noch passt, Ich habe gelesen, dass in Kurdistan, da gibt es immer noch die Sitte der Blutrache. Und da waren zwei Männer, die haben sich gestritten und haben sich dann auch infolge des Streites geschlagen. Und der eine schlägt dann leider so zu, dass der andere gestorben ist. Und jetzt hatte der fürchterliche Angst vor der Familie und vor allen Dingen auch vor dem Sohn. Und dann ist er auf die Flucht gegangen und hat gesagt, ich muss weg, sonst bringen die mich um. Und dann ist er geflohen in die Berge, in die Wälder, in die Täler, in Höhlen und so weiter und so fort. Hat sich versteckt und er hat dann auch schnell rausgefunden, ja tatsächlich, der Sohn des Verstorbenen ist mir auf den Fersen. Und er war ganz außer Puste und entkräftet und diese vielen Entbehrungen, Hunger, Durst und so weiter. Und auf jeden Fall eines Tages, er war so entkräftet, da lehnt er sich an einen Baum und er schläft ein. Und auf einmal legt sich eine Hand auf ihn, auf seine Schulter. Dann wird er wach, reißt die Augen auf und sieht den Rächer, den Sohn des Verstorbenen. Und erschrocken gibt er sich, er hat keine Chance mehr, erschrocken gibt er sich auf und sagt, hier bin ich. Und dann sagt ihm dieser junge Mann, du, ich will dir etwas sagen, ich bin Christ. Ich bin nicht gekommen, um dich zu töten. Ich will dir Vergebung zusprechen, damit du nicht weiter fliehen musst. Ich möchte, dass du Frieden hast. Ich möchte, dass du nach Hause kommen kannst und dich wieder wohlfühlst. Dem Mann liefen die Tränen und er sagte dann, Mensch, hätte ich das eher gewusst, meine ganze Weglauferei, das hat sich ja alles gar nicht gelohnt. Ich denke, das ist ein schönes Beispiel. Ja? Der Mensch läuft vor Gott weg, er hat Angst. Gott ist ihm hinterher und sagt, komm, ich will dich doch nur nach Hause holen. Ja, deine Sünde toleriere ich nicht. Dafür hat mein Sohn bezahlt. Die darfst du mir nennen. Die Schuld deines Lebens, indem dass du einfach hier zu mir kommst und meinen Namen anrufst. Ich schließe, Zeit ist schon lange um, ich schließe hier mit Kolosser 1, Vers 20 und 21. Der Samuel, der hatte jetzt kürzlich die Beerdigung von Irene Bachmann und dann hat er das vorgelesen. Das hat mich so bewegt, nachhaltig bewegt. Da heißt es unter anderem, und durch ihn alle Dinge mit sich selbst versöhnte, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart auf der Flucht, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig, untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen, so als wäre nie was gewesen. Wir sind von Natur aus Feinde Gottes in bösen Werken. Wir sind entfremdet, wir haben keinen Frieden, wir sind auf der Flucht und da kommt Jesus und bezahlt für uns. Er ist uns hinterher und er will uns erreichen und er will sagen, hör mal, ich versöhne mich mit dir. Komm doch nach Hause. Ja, und wie ist das mit der Versöhnung? Vielleicht ein bisschen billig jetzt, es geht um viel ernstere Sachen, aber wenn wir beide Streit haben und du streckst mir deine Hand zur Versöhnung entgegen, du sagst, komm Norbert, ich will mich mit dir versöhnen. Ja, was muss ich denn machen? Coronavirus. Nein, dann wartet doch der Gegenüber darauf, dass ich die Hand einschlage, oder? Dass ich ihm meine Hand gebe und sage, du willst dich mit mir versöhnen? Okay. Das Angebot nehme ich an. Ich möchte mich mit dir auch versöhnen. 2. Korinther 5,20. So sind wir nun Gesandte an Gottes Statt. Als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Also der eine Vers im Kolosserbrief sagt, Gott hat sich mit uns versöhnt. Und jetzt diese Stelle im Korintherbrief sagt, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich finden. Gott sucht dich, weil er dich liebt. Schlag ein und du wirst als eine Perle herausgewählt aus dieser Welt in der Schatztruhe des ewigen Gottes. Amen.